Christian Slater, Patricia Arquette, Dennis Hopper, Val Kilmer, Gary Oldman, Brad Pitt, Christopher Walken.
Und mal langsam, mein Junge.
In einem Tony Scott-Film.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Bonus-Episode des Bahnhofskinos. Hinter der Paywall begrüße ich ganz herzlich an meiner Seite virtuellerweise den Daniel Gramsch. Daniel.
Hallihallo.
Hi.
Hey.
Der Gag, komm,
der Gag,
obligatorisch.
Ja, ich hab keinen Gag. Ich bin gerade spontan und wie sämtliche zitierfähigen Sprüche durchgegangen, aber es sind so viele, ich kann mich nicht einigen, ob ich lieber sagen wollte, what's a Drexel oder you're so cool oder ich weiß
nicht. Ja, das höre ich gerne.
Ja, ja, das ist ja auch nicht gelogen, von daher. Ich freue mich sehr, aber eben heute mit dir über genau diesen Film reden zu können.
Vor allem, wenn wir ganz romantisch essen gehen oder bei einem romantischen Drogendeal sind und du schreibst mir das auf so eine Serviette mit deinem Lippenstift und reißt es mir unter dem Tisch durch, so dass es keiner sieht.
Ja, mit meinem Labello, genau.
True Romance aus dem Jahr 1993, darüber sprechen wir heute. Es war uns ein besonderes Anliegen. Also für mich ist das tatsächlich hier so ein Ich-komme-nach-Hause-Film. Wie geht's dir
da? Ja, dabei? In a body bag, genau.
Ja, ist gleich, es geht doch, siehst du? Da ist er wieder.
Ja, ja, für mich ist auch ein echtes Nachhausekommen irgendwie mit diesem Film. Wie ich immer wieder sage, der beste Film, den Tarantino nie selbst gedreht hat.
Ist schon richtig, ich vermisse diese Zeit so ein bisschen. Tatsächlich als Tarantino noch Drehbücher, man kann ja nicht sagen, für andere verfasst hat, denn seine ersten Drehbücher, die wurden ja einfach weggekauft vom Markt quasi, also sowas wie Natural Born Killers und True Romance, die lagen ja bereits rum, bevor und wurden quasi, wie heißt das, optioned, so sagt man in Hollywood, also quasi
Bidding War und diese ganzen Geschichten,
Zur filmischen Umsetzung freigegeben oder gekauft von Studios, akquiriert, genau, das war das Wort, wonach ich suchte, bevor, glaube ich, Reservoir Dogs überhaupt rauskam.
Ja.
Und als der dann eben so ein Indie-Erfolg war, waren dann eben andere wie Tony Scott und Oliver Stone und so ganz schnell dabei und sagten, hier, machen wir was, ne? Aus den anderen Fragmenten dieses einen großen Drehbuchs, was mal irgendwie so ein Hybrid gewesen sein muss, so geht die Legende aus, Pulp Fiction, Reservoir Dogs, Natural Born Killers und True Romance, das soll alles mal irgendwie so der gleiche Film gewesen sein.
Ja, so heißt es, ne?
Ja.
Ich frage mich immer, ob sie damit, also wenn sowas gesagt wird, ob sie damit My Best Friend's Wedding meinen.
Ja.
Das kann ich mir irgendwie kaum vorstellen, weil den habe ich halt soweit mal gesehen, wie er eben noch vorhanden ist. Das ist eine Dreiviertelstunde oder sowas.
Es gibt einen Clarence in My Best Friend's Wedding.
Ja, und ein paar Szenen gibt es, ein paar Sprüche gibt es, ein paar Dinge, die halt später recycelt wurden. Aber also so richtig gut ist das alles nicht, was man da sieht. Ne? Aber es ist, ich finde, True Romance ist, zumindest aus meiner Sicht, so ein hervorragender Film, der zu wenig Liebe bekommt. Mindestens von Seiten des Home Entertainments her, weil bis vor kurzem gab es, glaube ich, keine wirklich ernstzunehmende, gut aussehende Fassung, aber Tausende, die echt miserabel waren. Und ich finde das halt ganz komisch, weil andere Sachen, ich kenne mehr Leute, die sowas wie Killing Zoe gesehen haben, als True Romance.
Ich war auch überrascht, weil ich habe mich damit nie auseinandergesetzt, schon seit vielen Jahren nicht mehr, weil ich habe seit geraumer Zeit die US-amerikanische Blu-ray im Regal und die sah jetzt seit langem, langem nicht mehr gut aus. Also die hat noch dieses mittlerweile antiquierte VC1-Encoding, das sieht wirklich marginal besser aus als DVD-Qualität und wenn man das jetzt irgendwie auf modernen Abspielgeräten guckt, noch so hochskaliert, denkt man sich schon so, das ist nicht wirklich Full HD, oder? Ist es aber, ist einfach ein schlechtes Master und ich meine, das ist ja noch ein relativer Luxus, denn ich glaube nicht mal das ist im hiesigen Sprachraum verfügbar. Hier kriegst du, glaube ich, nur so eine olle DVD. Aber, unsere britischen Nachbarn machen es ja richtig.
Richtig, genau. Ja. Arrow hat eine wunderschöne, ich meine, der Film sah wirklich nie besser aus. Ist eine wunderschöne Blu-ray gemacht und mit viel, viel Bonusmaterial und Zeugs und ohne Ende und kleine Postkarten dabei, die aussehen wie Aushangfotos. Wunderschön. Wunderschön. Oh Gott, es war ein bisschen wie Weihnachten, als ich das ausgepackt habe. Und wurde spontan auch ein bisschen emotional. Ganz toll. Also bin im höchsten Maße angetan. Und gleichzeitig war ich etwas verwirrt. Als ich sie nämlich anspielte, konnte ich mich ja erstmal entscheiden, gucke ich mir die Kinofassung an oder den Director's Cut.
Ja.
Und ich habe mir gedacht, naja, guckst du halt mal den Director's Cut an. Ich habe nicht eine einzige Sache gesehen, die irgendwie anders war, als so wie ich den Film halt zigmal vorher gesehen habe.
Richtig. Weil hierzulande immer die sogenannte, also Director's Cut-Fassung ist ja auch falsch, es ist einfach die Unrated-Fassung. Die Aha. R-Rated-Version eben für die Altersfreigabe für unter 17 Jahren wurden ja für den US-amerikanischen Markt gekürzt. Die ist aber hierzulande nie erschienen. Also selbst das, was man damals, und ich habe ja die 94er Videokassette immer noch im Regal stehen, selbst die enthielt schon diesen Unrated Director's Cut. Das heißt, deine Erinnerung drückt dich nicht. Du hast tatsächlich, wenn du den hierzulande gesehen hast, auf Video damals schon immer die ungekürzte Fassung gesehen. Mhm. Das ist so ein vergleichbares Szenario wie damals bei Basic Instinct. Mhm. Die R-Rated-Fassung wie in den USA ist hierzulande nie gelaufen. Wir hatten immer den verhüpfenden Director's Cut hier mit Cunnilingus und allem möglichen drum und dran.
Verstehe.
Ja, und für die Amerikaner oder für die Briten ist es, glaube ich, die Unrated-Fassung. Wobei, ich meine, auch in Großbritannien niemals die R-Rated-Fassung lief. Also das war wirklich so eine Kino-exklusive Sache für die USA und eben für Blockbuster-Video zum Beispiel, die ja keine R-Rated, keine Unrated-Fassung verleihen. Das war das vor kurzem deren Geschäftspolitik. Jetzt sind sie eh tot.
Aber ich glaube, du hast tatsächlich recht. Ich meine, mich entsinnen zu können, dass ich natürlich wie nanntest du es vorhin, Fahrwasser oder so im Zuge meines Interesses an diesem ganzen, unserer ganzen Thematik, Pulp Fiction, Reservoir Dogs, Desperado und was nicht alles man sich angeguckt hat, etwa zur gleichen Zeit, dann eben logischerweise auch über Natural Born Killers und True Romance gestoßen bin. Und ich habe ihn mir meiner Meinung nach auf Deutsch angeguckt, das erste Mal. Und habe ihn mir dann nochmal aus dem Videodrom oder Incredibly Strange oder was es halt damals war, ausgeliehen auf Englisch. Und das muss halt dann logischerweise eine britische VHS gewesen sein. Und der Film war halt auch identisch. Also kein Unterschied.
Ja, es gibt keine zusätzlichen Spielszenen, die irgendwie der Dramaturgie auf die Sprünge helfen. Es ist tatsächlich alles Gewalt. Es sind Gewaltmomente, es sind Bloodsquibs. Ich meine, Drexel wird nicht im Close-Up in die Eier geschossen in der Kinofassung, in der amerikanischen und sowas eben. Also. Ja, aber das sind, glaube ich, 3-4 Minuten Gewaltspitzen. Tatsächlich, der Shootout am Ende ist sehr viel weniger blutig. Ich habe ihn mal gesehen in der gekürzten Kinofassung und er ist nicht mehr wirklich nachvollziehbar.
Okay.
Die frühen 90er waren sowieso im US-amerikanischen, im nordamerikanischen Raum eine sehr, sehr schneidefreudige Zeit. Also da kam wenig durch die MPAA-Zensurbehörde. Oh. Und ich glaube, da wäre man heute auch ein bisschen relaxter.
Ja.
Aber wie gesagt, es gab eben damals diese R-Rated-Fassung, genauso wie es ja, ich meine, es gibt einfach so Schnittfassungen, ich glaube, vorwiegend für den nordamerikanischen Markt erstellt, die guckt heute kein Mensch mehr. Zum Beispiel die gekürzte Version von Basic Instinct oder die R-Rated-Schnittfassung von Natural Born Killers, die wir jetzt auch schon 2-3 Mal angesprochen haben. Das sind einfach Fassungen, die gibt es doch irgendwo. Ich glaube, irgendwo hat die jemand brav archiviert. Aber ganz ehrlich, ich würde den Teufel tun und die für Blockbuster und die US-Kino-Veröffentlichung zusammengestellte Fassung von Natural Born Killers zu gucken, weil was ist da noch drin?
Ja.
Auf jeden Fall nicht Tommy Lee Jones Kopf auf dem Stock. Also.
Der mich damals sehr geschockt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber
so, ja.
Und dennoch finde ich halt, um auf meinen ursprünglichen Punkt zurückzukommen, ich finde es halt echt seltsam, dass der Film eben so wenig, zumindest in meiner Wahrnehmung um mich herum, von ganz wenig Leuten so sehr geliebt wird wie von mir oder überhaupt gekannt. Das finde ich halt echt eigenartig, weil selbst wenn du eben nicht die Tarantino-Verbindung suchst, Tony Scott ist ja nun auch nicht wirklich ein No-Name-Regisseur gewesen. Und die Credits sind ja bombastisch. Ein Who is Who der Leute, die später interessant wurden, schon interessant waren oder nie interessant wurden, aber man sehr viel Hoffnung in sie hatte. Ich gucke in deine Richtung, Michael Rappaport. Und das ist halt, aber es ist wirklich, jeder einzelne Name, der da über den Bildschirm flackert, ist wow. Ja,
ja.
Und dass mehr Leute eben, was ich, God's Army gucken, wenn sie an Christopher Walken denken und nicht hier an seinen brillanten Auftritt als Don Vincenzo, ist mir völlig unverständlich.
Ich würde aber nicht so weit gehen, ehrlich gesagt. Ich glaube hier God's Army oder The Prophecy, wie er im Original heißt, ist doch eine eher marginale Berühmtheit im Vergleich zu diesem Film. Ich will aber nicht behaupten, dass True Romance ein im Mainstream sehr geläufiger Filmtitel ist, aber God's Army ist, glaube ich, noch sehr viel kleiner, oder?
Ich glaube, es gibt auch viel mehr Leute, die eben durch die durchsoffenen Wochenenden mit VHS sehr fröhliche Erinnerungen an das haben, an Christopher Walken, der auf einer Stuhllehne sitzt.
Wir sprachen auch darüber, dass diese Episode ist auch eines meiner großen Bedauernisse, weil ich glaube, God's Army haben wir wirklich viel zu hart ins Gericht genommen.
Der Film ist scheiße, Entschuldigung.
Ja? Ich muss ihn wiedersehen. Ich muss ihn wiedersehen. Nein, aber du hast natürlich vollkommen recht, ein Who is Who, damals schon großer und in Zukunft noch größerer Stars, also ich meine Christian Slater, Dennis Hopper, Val Kilmer, darüber muss man nicht groß reden, Christopher Walken sowieso, die waren auch damals schon große Namen, aber eben andere noch nicht, so wie Brad Pitt oder ja. James Gandolfini, aber da sind eben auch noch so nischigere Berühmtheiten darin, die auch teilweise relativ spät erst im Film auftauchen, in winzig kleinen Rollen, mit denen ich, also ich habe, obgleich ich den Film jetzt mittlerweile ohne Übertreibung 20, 22 Mal bestimmt gesehen habe, bin ich immer wieder davon überrascht, dass irgendwie so 30 Minuten vor Schluss dann eben auch Tom Sizemore, Chris Penn noch aufschlagen. Auf einmal, weil die vergesse ich immer gerne.
Ja, also Chris Penn nicht. allein durch Nice Guy Eddie erinnere ich mich immer an ihn, aber Tom Sizemore vergesse ich auch immer gerne. Tatsächlich.
Und er hat so einen Spaß. Tom Sizemore hat so einen Spaß.
Ja, also schön. Ich hab ja auch Spaß, ihn dabei anzugucken. Aber ich muss natürlich auch trotzdem ganz ehrlich sagen, sagen wir mal,